Zur Rückweisung hat dann noch einen weiteren Punkt geführt. Ich bin da mit dem Gregi Münch. Wir beraten den Beschluss, der heute verschickt worden ist in der Vinzenz-Causa, wo eine Rückweisung an die Staatsanwaltschaft verfügt. Ein zweiter Punkt, der zur Rückweisung geführt hat, ist die Frage der Übersetzung. Die Anklageschrift sei einem von den Beschuldigten, der französischer Muttersprache sei, nie übersetzt worden.
Obwohl die betroffene Person die Übersetzung offenbar mehrfach beantragt hat und darauf bestanden hat. Der Entscheidgrund hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also allein mit dem so einen grossen Fall zurückzuweisen, ist also prozessökonomisch ein Wahnsinn, dass man es jetzt nur an dem aufhängt, das wäre ich fast nicht denkbar gewesen. Das ist wie einfach ein zusätzlicher Grund, um möglicherweise eben auch den ersten Rückweisungsgrund ein bisschen abzusichern. Oder wie siehst du das? Ich meine, es gibt ja, bestehst du oft bei ausländisch sprechenden Klienten auf Übersetzung von den wesentlichen Aktenstücken?
Also das ergibt sich aus der Garantie vom rechtlichen Gehör. Der Beschuldigte hat einen Anspruch darauf. Und zwar vor der Hauptverhandlung, natürlich nicht erst, wo auf das, was jetzt deine Frage darauf zielt, erst an der Hauptverhandlung, dass ihm die Anklage vorgelesen wird. Weil gerade in so einem Fall muss er ja können seine Anwälte instruieren. Also er muss ja zwei Jahre vorher die Anklageschrift im Detail kennen, damit er da mitschaffen kann.
Ich weiss jetzt nicht, wie gut der Entscheidgrund vermittelbar ist an einer breiteren Öffentlichkeit, wo man ja davon darf ausgehen, dass da ausreichend Ressourcen vorhanden sind, in der Regel mit Verwaltungsratsversicherungen, wo die Kosten übernehmen, ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um so Übersetzungen zu machen. Und
ja, vor allem, es liegt ja dann auch der anwaltlichen Sorgfaltspflicht, dafür zu sorgen, dass dein Klient das Zeug auch ja versteht. Aber zu dem Einwand äußert sich das Obergericht auch und sagt, ja, das mag schon so sein, aber der Staat ist da in einer Bringschuld.
Also was denkst du, sollte die Konsequenz sein, dass wir ab jetzt jedes Mal verlangen, dass die wichtigsten Aktenstücke übersetzt werden, auch in kleinen Fällen? Die Staatsanwaltschaft wird das regelmässig verneinen, wird sagen, ich kann es im Rahmen der Einvernahmen übersetzen und nachher schaffen wir jedes Mal einen Rückweisungsgrund.
Gut, die Komplexität und der Umfang von dem Vinzenz-Verfahren unterscheidet sich ja schon zu anderen Verfahren.
Ja, ich denke, uns beide hat den Grund für die Rückweisung überrascht. Mit dem allein wäre es vermutlich nicht vermittelbar gewesen.
Ja, zumal ja ein Plädoyer gehalten worden ist, wo in extenso auf die Sache eingegangen ist. Also offensichtlich ist es verstanden worden. Also ist jetzt komisch, dass wir zwei als Verteidiger die Rückweisung unter dieser Prämisse nicht ganz verstehen. Der Schluss, den ich jetzt daraus ziehe, ist eben, dass man einfach unbedingt alles einmal muss rügen und sich nicht eben beschränken, wie ich eine Tendenz heute habe, weil du kannst so nicht abschätzen, wie dann die Menschen, die darüber entscheiden, das eben im Einzelfall sehen. Und was sie vielleicht für eben die fehlende Übersetzung finden, sie zu schlimm, wo du selber vielleicht eben gar nicht für derart den gravierendsten Punkt haltest. Also wir haben zum Beispiel auch die Rückweisungsbegründungen von Beat Stocker, die er vorbringt, die sich inhaltlich mit der Komplexität und der Vielzahl der Akten auseinandersetzt, persönlich viel mehr überzeugt als jetzt der Grund. Aber es sind halt immer drei Menschen, die darüber entscheiden. Und durch das ist es unglaublich schwer vorauszusehen, wie denn die das sehen.
Das finde ich jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wir können es da damit bewenden lassen. Man kommt dann jetzt zu den Schlussfolgerungen von diesen zwei ausgemachten Verfahrensfehlern. Und in Punkt 6 mit dem Titel Rückweisung tut dann das Obergericht beschliessen, dass die Rückweisung direkt an die Staatsanwaltschaft geht.
Weil wenn man es als erstinstanzliche Gericht wird zurückweisen, die müssten automatisch im Sinne der Erwägungen das an die Staatsanwaltschaft zurückweisen. Die können die Anklageschrift selber nicht verbessern. Und dann wäre das ein Prozess aller Leerlauf, darum direkt an die Staatsanwaltschaft. Die reine Übersetzungsproblematik hätte aber direkt auch können über die Erstinstanz gelöst werden. Also die Rückweisung direkt an die Staatsanwaltschaft ist der mangelhafte Anklageschrift geschuldet. Jetzt haben wir die Rückweisung direkt zurück zu der Staatsanwaltschaft. Also wir sind wieder nicht mehr im gerichtlichen Verfahren. Was bedeutet jetzt das für die Verjährungsfrage? Läuft jetzt die Verjährungsfrist weiter?
Das habe ich mich gerade als erstes gefragt, wo heute Morgen ab 9 Uhr die ersten Medienmitteilungen gekommen sind. Das Obergericht gibt da Entwarnung und sagt, es gibt eine gefestigte bundesgerichtliche Rechtsprechung, die sagt, dass ein beurteilter Sachverhalt selbst nach Aufhebung von einem erstinstanzlichen Urteil nicht mehr verjähren könne. Da ist aber insofern schon noch speziell, dass es eben gerade direkt zur Staatsanwaltschaft zurückspringt, aber scheinbar ist auch diese Verjährung nicht möglich.
Aber was ist von dieser Rechtsprechung zu halten? Also du sagst, die Anklageschrift ist so schlecht, dass sie keine Grundlage von einem Urteil bilden kann. In dem Fall weisst du gar nicht recht, was davor geworfen wird. Jetzt muss es zurück an die Staatsanwaltschaft. Und gleichzeitig sagt man, es kann aber nicht mehr verjähren, weil es schon mal am Gericht war. Also das ist ja ein Widerspruch in sich selber.
Also bös könnte man jetzt sagen, die Rechtsprechung ist fast schon eine Handlungsempfehlung von drohenden Sachverhalten, wo die Verjährung droht. Schnell eine Nachlageschrift zu tun, die erste Instanz muss einfach mitmachen, mit dem Risiko, dass es zurückgewiesen wird. Es kann hauptsächlich nicht mehr verjähren. Ja. Ich habe mir das auch überlegt, ich habe keine abschliessende Haltung dazu. Da kann man sich fragen, ob man am Anspruch, am Strafanspruch von der Öffentlichkeit, ob man den vereiteln, weil eine Strafverfolgungsbehörde einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise, wie du jetzt vorhin gesagt hast, aus Sicht von Richter viel später einen Fehler gemacht hat, wo man so und so sehen kann. Möglicherweise ist das, ohne jetzt die Rechtsprechung genau zu kennen, möglicherweise ist das auch mit dem Grund, dass wenn einmal sich ein unabhängiges Sachgericht darüber gebeugt hat, selbst wenn es zu Fehlern gekommen ist, dass es nicht mehr verjähren kann. Bin jetzt auch nicht sehr begeistert darüber, aber es ist jetzt auch nicht einer meiner grössten Leidenspunkte im Strafprozess.
Ja, vor allem die Relevanz ist ja relativ gering. Jetzt haben wir es da in einem gigantischen, sehr komplexen Wirtschaftsstraffall, aber sonst kommt das ja sehr selten vor, so eine Rückweisung. Es wird dann auch noch kurz diskutiert wegen Verfahrenstrennungen. Also die Überlegung, dass man zum Beispiel nur den einzigen Fall zurückweist, wo halt die Übersetzung mangelhaft war. Und das Obergericht hält eigentlich fest, ohne Not, möchte ich jetzt da sagen, dass selbst wenn die Rückweisung nur wegen der mangelhaften Übersetzung gewesen wäre, betreffend dem einen Beschuldigten, dass auch dann keine Verfahrenstrennung sich angeboten hätte. Und zwar derart, weil der Beschuldigte derart verflochten ist mit den einzelnen Vorwürfen, das muss gemeinsam abgeurteilt werden. Das tut eigentlich nichts wirklich zur Sache jetzt für den Beschluss. Es ist quasi eine vorweggenommene Begründung auf ein mögliches Rechtsmittel, um vielleicht auch das Rechtsmittel zu vermeiden. Ich finde die Erwägung aber sehr interessant, weil das Obergericht durchaus, und dann das ist jetzt adressiert eigentlich an die Gerichtsstrafkammer, durchaus Verfahrenstrennungen entgegen am Gesetzeswohllaut relativ grosszügig akzeptiert. Oder siehst du das anders?
Ich habe mir jetzt zu dieser ergänzenden Begründung zu wenig Gedanken gemacht. Ich finde es grundsätzlich richtig, was gemeinsam angeklagt worden ist. Soll das gemeinsame Schicksal behalten und nicht erst auf Stufe Rechtsmittel noch zu einer Abtrennung kommen.
Meine Worte. Und wenn es derart vernetzt und verflochten ist, dann sollen die Leute als Mitbeschuldigte auch gemeinsam vor Gericht stehen. Ich habe eben gerade so einen Fall gehabt, wo irgendwie 20 Mitbeschuldigte waren, hat man 20 Einzelverfahren geführt mit dem Umstand, dass der Staatsanwalt 20 Mal vor Gericht gestanden ist, die Gerichtsbehörden auch ein Ummass an mehr Aufwand hatten. Mit 20 Einzelverfahren anstatt einem Verfahren alle zusammen. Und was mich am meisten gestört hat, dass natürlich der Staatsanwalt ein so ein geballtes Wissen durch die Verfahrenstrennungen gehabt hat, wo du als Verteidiger nicht im Ansatz hast können mithalten und das Gericht auch nicht. Und mich hat jetzt gestört, und ich komme jetzt zum Punkt, dass das Gericht sich dann gar nicht interessiert hat, was in den anderen Verfahren passiert ist von diesen Mitbeschuldigten. Und darum, nur darum finde ich die Erwägung in diesem Beschluss so bedeutungsvoll.
Besten Dank. Dann kommen wir noch zum Abschluss von dem Beschluss. Der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Klar ist, dass die Kosten außer Ansatz fallen bei der Rückweisung. Bei einer Aufhebung und einer Rückweisung vom Urteil haben alle Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, unabhängig davon, ob sie obsieger oder nicht. Also alle beschuldigten Personen werden für ihren anwaltlichen Umtrieb und auch Privatklägerinnen werden für ihren anwaltlichen Umtrieb entschädigt im Rahmen des Beschluss. Was gibt es da zu sagen? Es ist, glaube ich, zu einzelnen Kürzungen gekommen. Ich finde, da müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Spannend ist einfach, dass die nennen wir es jetzt mal Hauptbeschuldigten, verhältnismäßig überblickbaren Aufwand gehabt haben und wenig gekürzt worden sind und andere mehr gekürzt worden sind und dass einfach mehrere hunderttausend Franken schlussendlich geworden sind. Du willst sicher noch etwas dazu sagen, Dori?
Ja, du hast gesagt, die Hauptanwälte, also die, die die Hauptbeschuldigten vertreten haben, sind nicht gekürzt worden, andere schon. Was ich bemerkenswert finde, und das sieht man auch nicht viel, dass es auch keine Kürzung gegeben hat in der Höhe vom Stundenansatz. Da hat ja die Staatsanwaltschaft die neue Praxis im Kanton Zürich, man kann es glaube Praxis nennen, dass konsequent aus erbetenen Verteidigungen, wenn es zu Einstellungen kommt, dass die Leute auf 220 Franken im Stundenansatz runterfräsen, die Entschädigung, was nicht okay ist. Und das Obergericht in dem Beschluss macht jetzt das nicht, sondern sie gesteht den Stundenansatz zu, den die Parteien mit ihren Rechtsvertretern geschlossen haben.
Genau. Der Aufwand ist einfach massiv voneinander abweichend. Also wir haben einen Aufwand von rund 92 Stunden bis zu einem Aufwand von weit über 300 Stunden für anwaltliche Aufwände im Prüfungsverfahren. Das ist ein krasser Gap. Aber ich denke, um dabei belassen wir es, schauen wir das Rechtsmittel an, dann machen wir auch noch Ausführungen, das Obergericht. Das Obergericht hält fest, dass das ein Zwischenentscheid ist, im Sinne von Artikel 93 BGG ist der Beschwerde dann nur zulässig, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirkt. Aus Sicht des Obergericht ist der Beschluss nicht anfechtbar. Trotzdem, wenn es den Beschluss mit der Rechtsmittelbelehrung versehen.
Ja, darf ich noch schnell reingrätschen?
Bitte, bitte.
Das Bundesgericht hat da eigentlich eine relativ gefestigte Rechtsprechung zu dieser Frage. Und in so einer Konstellation wäre ein Rechtsmittel möglich, wenn man sagt, es ist eine Rechtsverweigerung. Also mit diesem Rügepunkt können wir jetzt das Bundesgericht marschieren. Das liege vor, wenn mit dem Rückweisungsfluss ein Verfahrensmangel zugrunde liegen würde, wo weder schwerwiegend noch heilbar wäre. Zum ganzen BG 148 455.
Genau. Bleibt spannend abzuwarten, ob einzelne Parteien sich das überlegen. Bleibt spannend abzuwarten, wie die Staatsanwaltschaft jetzt reagiert, wie schnell sie, ob sie eine Beschleunigung machen vom Verfahren. Wir bleiben da sicher dran, aber das war eine Bombe heute.
Das war eine Bombe. Vielleicht noch kurz etwas zur Gerichtsbesetzung von der Erstinstanz. Der damalige Gerichtspräsident, Dr. Eppli, ist nicht mehr tätig. Ist pensioniert, soviel ich weiss.
Ein Beisitzer ist, glaube ich, unbefördert worden als Obergericht.
Ist jetzt Oberrichter in der zweiten Strafkammer. Also nicht in der Strafkammer, die jetzt den Beschluss heute gefällt hat. Das hat man bei der Zuweisung von dem Fall sicher extra so gemacht.
Und somit sind sicher mal zwei von drei bisherigen Bezirksrichter nicht mehr im Rennen. Das bedeutet enormen Reibungsverlust. Da muss sich eine neue Gerichtsbesetzung komplett neues Verfahren eindenken.
Ganz spekulativ zum Schluss kriege ich. Meinst du, wärst du zu dieser Rückweisung auch gekommen, wenn der Dr. Eppli noch im Amt wäre?
Ich habe jetzt gemeint, du stellst mir noch weitaus schwierigere Frage, die ich gefürchtet habe. Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich kenne Psychologie nicht, ich kenne da keine Abläufe. Also selbstverständlich wäre es auch zu einer Rückweisung gekommen, natürlich.
Aber die Themen wäre schon noch mal eine grössere gewesen, ein Gerichtspräsident von einer Abteilung vom Bezirksgericht Zürich zu desavouieren, wenn er noch im Amt gewesen wäre.
Nein, ich glaube, das ist eine Holzweg-Argumentation. Also, dass sich so Obergericht so Gedanken macht, dass man einander nicht auf die Füße treten, das wäre ja tiefstes Mittelalter, wenn das die Denke wäre. Das glaube ich auf keinen Fall.
Also ich bin sehr froh, dass du das so siehst und in dieser Vehemenz vertrittst. Ich hoffe das natürlich auch.
Ich habe gemeint, du fragst mich, wäre die 9. Abteilung in der bisherigen Besetzung befangen, um nochmal über eine neue Anklage zu befinden?
Vorbefasst.
Richtig. Zum Glück habe ich die Frage gestellt.
Also ich habe ganz grob in meinem Hinterkopf, dass eine Rechtsschreckung besteht, dass ein Richter, der eine Nachlage zurückgewiesen hat, der ist nicht zwingend ausstandspflichtig, weil er sich ja schon mal über die Anklageschrift beugt hat und sagt, sie genügt so nicht und sogar Anweisungen gibt, in dem Fall an die Staatsanwaltschaft, wie sie zu korrigieren hat. Also von dem her glaube ich nicht, dass die Besetzung vorbefasst gewesen wäre.
In dem Fall ist vielleicht noch speziell, dass, wie ich jetzt den Beschluss verstanden habe, das Obergericht ja durchaus erwähnt und indirekt auch kritisiert, dass die Vorinstanz die Mängel auf der, von dieser Anklageschrift ja erkannt hat. Und eine Rückweisung ist dann aber unterblieben. Das ist ja sicher schon erstinstanzlich beantragt worden. Das ist vielleicht nämlich in einem anderen Kontext, um so eine Vorbefassung zu prüfen. Aber vielleicht begeben wir uns da zu fest aufs Glatteis. Und
ja, ich habe ja auch gesagt, nicht zwingend ausstandspflichtig. Also ich würde jetzt auch nicht a priori sagen, es lässt sich so einfach als Generalregel abbrechen, wie ich es jetzt gesagt habe. Sondern da müssten wir jetzt wirklich nochmal ins Detail gehen und das im Detail analysieren, inwiefern sich das Gericht bereits festgelegt hat, in einem Umstand, wo man sagen kann, es nicht mehr zurückkommen.
Jetzt gehen wir aber ins Bier, jetzt müssen wir nicht mehr analysieren.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.